Danke, du treue Seele. Ja. Viele angeschlagen oder fallen aus, aber du stehst hier vorne zuverlässig wie ein Uhrwerk. Das ist großartig. Zuverlässig wie ein Uhrwerk ist übrigens noch jemand anders. Und zwar haben wir die Mitgliederversammlung direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Die findet oben im Kinderklassenraum statt. Da bin ich mal auf das Klima dort gespannt. Lässt sich aber vielleicht besser lüften als hier. Genau, aber unser Verwaltungsteam ist ja letzten Endes das Team, was dafür sorgt, dass unsere Mitgliederversammlung erfolgreich laufen kann. Ne? Weil wir werden die Finanzen präsentieren der Gemeinde und die Finanzen müssen in Ordnung sein. Ja? Die Finanzen werden regelmäßig von anderen Leuten geprüft tatsächlich. Ja? Und regelmäßig gibt es keine Beanstandung. Und der Grund dafür ist, weil unser Verwaltungsteam, geleitet von Jörg, Thorsten ist da drin, Heinz ist da drin, Wladimir ist da drin, weil die so zuverlässig gute Arbeit leisten. Und ich meine, die Mitgliederversammlung ist ja erst nachher. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass sie auch dieses Jahr wieder gute Arbeit geleistet haben. Ja, aber ich möchte auch mal hervorheben, dass sie das seit Jahren tun. Ich glaube, seit fast 10 Jahren seid ihr zusammen in diesem Team. Oder länger teilweise. Wirklich zuverlässig. Und ja, also wir sind sehr dankbar, dass wir euch haben, dass ihr so zuverlässig seid, dass ihr so gute Arbeit leistet mit den ganzen Verträgen, mit den Finanzen, weil ohne das wären wir kein stabiler Verein. Ja, wie geht's euch? Haltet ihr gut durch? In der Hitze. Also ich war das ganze Wochenende krank und angeschlagen. Jetzt wisst ihr, wie das ist. Mit so einer Predigt, wenn du krank und wenn du angeschlagen bist, das ist schwierig. normalerweise ist es so, es war jetzt noch keine schlimme Erkältung, ja, aber so, ich weiß, abends um 18 Uhr, 19 Uhr fängt dann der Körper an abzubauen. Wer mich kennt, weiß, ich bin mit meinen Predigten normalerweise immer so gegen 2 Uhr, 3 Uhr nachts fertig. Das war also gestern keine Option, weil es ist schon schlecht, an einem Samstag jemanden anzurufen und sagen, du kannst du morgen für mich predigen. Noch schlechter ist es, um 18 Uhr anzurufen mit einer halbfertigen Predigt und zu sagen, du, ich krieg das nicht mehr fertig, kannst du morgen für mich predigen. Aber der Geist hat mir Kraft gegeben. Ich war um 18.30 Uhr schon fertig. Aber immer, wenn ich früher fertig bin als samstags um 3 Uhr nachts oder sonntags 3 Uhr morgens, dann gibt der Geist mir noch irgendwas, ja. Dass ich die ganze Predigt doch mal umstelle oder heute Morgen, in der Nacht ist mir was eingefallen, heute Morgen habe ich die Predigt noch mal umgeschrieben. Also das arme Übersetzungsteam, dem ich gestern um 18 Uhr stolz oder 19 Uhr stolz meine Predigt geschickt habe. Falls ihr die Version ohne Römisch 2 habt, müsst ihr genau aufpassen, weil da hat sich noch das eine oder andere geändert. So ist das mit dem Geist. Ne? So soll es sein mit dem Geist. Ja, der Geist soll zu uns sprechen in der Nacht. Ja, und wir sollen in der Lage sein zu hören. Was würdet ihr sagen, ist die biblische Geschichte, in der der Geist Gottes am deutlichsten zu sehen ist? Zu sehen ist. Da fallen mir einige Geschichten ein. Aha. Ja, Basti hat es ja tatsächlich schon erwähnt. Es gibt viele Beispiele, wo man die Gegenwart Gottes sehen kann. Ja, weil er uns ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart gibt, wie beispielsweise die Einweihung der Stifthütte. Ja, da wurde sie so sehr vom Geist Gottes erfüllt, wie mit Rauch, dass keiner hineingehen konnte. Oder die Einweihung des Tempels, des ersten Tempels, da wurde er mit Rauch erfüllt. Oder als der Tempel wieder hergestellt wurde, der zweite Tempel, genau das Gleiche. Rauch als Zeichen von Gottes Gegenwart. Oder im Neuen Testament, als die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden, da erschien es wie Zungen, zerteilt und wie von Feuer und es setzte sich auf jeden von ihnen, heißt es. Oder als Gott den Israeliten die 10 Gebote gegeben hat, da stand ein ganzer Berg gleichsam in Flammen, erfüllt von der Gegenwart Gottes. Genau, aber wie ihr schon gesagt habt, das beste Beispiel ist ganz am Anfang. als das Volk Israel noch nicht Gottes Volk war, also noch vor dem ersten Bundschluss, da zeigt sich Gott einem Volk von Sklaven, die er zu seinem Volk macht. Und die kennen ihn nicht wirklich. Vielleicht haben sie schon mal von ihm gehört, den Gott, den die Vorväter angebetet haben. Sie brauchen ganz viel näher zu Gott. Und da zeigt er sich ihnen als Wolkensäule am Tag und als Feuersäule bei Nacht. Wir können es nachlesen im 2. Mose 13, Verse 17 bis 22. Die Wolken- und Feuersäule. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Versetzen wir uns mal hinein in die Israeliten. Na, da sind wir jetzt also alle miteinander. Wir sind am Rand der Wüste angekommen. Mitten in der Nacht. Jeder schläft in seinem eigenen Zelt, jede Familie. Und was war das für eine Reise, die wir jetzt hinter uns haben? Ich meine, was ist alles passiert in den letzten Wochen und in den Monaten? Zuerst taucht dieser Mose auf aus dem Nichts und erzählt uns von diesem neuen Gott, der uns befreien will. Wobei, von dem Gott haben wir schon mal gehört, das soll der Gott sein, an den unsere Vorväter geglaubt haben. Und dann dieses ganze Chaos mit den Plagen. Wasser verwandelt sich in Blut, Frösche, Stechmücken, Vieh, das stirbt, eine Sonnenfinsternis. Ehrlich gesagt, ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen. Weil der Pharao hat uns auf einmal so viel harte Arbeit aufgegeben, dass ich abends gar nicht mehr richtig mich bewegen konnte. Und außerdem sind wir meistens ja auch verschont geblieben. Aber dann das Sterben der Erstgeborenen, was für ein Drama. Am Ende waren unsere ägyptischen Nachbarn so froh, dass wir endlich gehen, haben sie uns doch ihr ganzes Gold mitgegeben. Aber jetzt sind wir hier, in der Wüste, am Rand der Wüste. Ich frage mich, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ich meine, wir sind so plötzlich aufgebrochen, mein ganzes Essen ist eigentlich schon leer. Und ich habe doch 7 Kinder, die ich irgendwie ernähren muss. Und Wasser ist auch fast keins mehr da. Ich habe noch nie gehört, dass jemand ohne Vorräte freiwillig in eine Wüste gezogen ist und da heil wieder rausgekommen ist. Und dann dieser riesige, große, chaotische Haufen Menschen, die wir hier gerade sind. Um ehrlich zu sein, bin ich echt besorgt. Und diese Euphorie, die ich am Anfang hatte, die ist einer Skepsis gewichen. Was, wenn Gott gar nicht wollte, dass wir fliehen? Wenn wir dann einfach draufgehen in der Wüste? Aber dann das, mitten in der Nacht ist es plötzlich hell geworden draußen. Ich bin aufgewacht von den panischen Schreien von den anderen. Ich meine, was für ein Schreck. Auf einmal eine Säule aus Feuer steht da, wie ein Wirbelsturm aus Flammen, bis an den Himmel. Aber dann hat Mose mit Begeisterung in der Stimme gerufen, das ist Gottes Gegenwart. Am nächsten Morgen hat sie sich in eine Wolkensäule verwandelt, in eine Säule aus Rauch und sich in Bewegung gesetzt. Und seitdem folgen wir ihr. Das ist wahrlich das Zeichen von Gottes Gegenwart. Daran besteht kein Zweifel. Und er führt uns weg von hier. Mein erster Punkt ist, Gott kennt sein Volk. Warum hat sich Gott den Israeliten in einer Wolkensäule oder in einer Feuersäule gezeigt? Weil er sie kannte. Wir sehen in der Bibel nicht, dass ihn irgendjemand, zum Beispiel Mose, darum gebeten hätte, geh vor uns her, in einer Wolkensäule oder in einer Feuersäule als Zeichen, damit wir sehen, dass du bei bist. Nein, Gott musste man das nicht sagen, weil Gott wusste, dass die Israeliten das gebraucht haben. Ich meine, die Israeliten waren auf der Flucht. Sie hatten Angst vor den Konsequenzen. Die kleine, begrenzte Welt, in der sie bisher gelebt hatten, die bestand nur aus Arbeit, Schlafen, Essen und noch mehr Arbeit. Und auf einmal war alles, was sie kannten, wie weggeblasen. Und wahrscheinlich sind die meisten von ihnen im Arbeitscamp geboren worden, direkt neben der Stelle, wo sie Steine geschleift und zugehauen haben oder was auch immer sie gemacht haben. Und sie sind dann nie wirklich weggekommen. Und jetzt auf einmal stehen sie vor dem absoluten Unbekannten. Aber Gott kennt sein Volk. Gott kennt die Ängste, Gott kennt die Zweifel, Gott kennt die Unsicherheiten. Wir lesen zum Beispiel, dass sie Gott nicht den direkten Weg ins versprochene Land geführt hat, sondern dass er sie einen großen Umweg durch die Wüste machen lässt. Ich habe das mal auf einer Karte gezeigt. Man hat versucht, das zu rekonstruieren. Ne? Aber wir haben gerade gelesen, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Das ist der Weg, der oben rum führt. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und das ist ein Riesenumweg. Ich meine, das ist ein Umweg, der am Ende 40 Jahre dauern sollte. Und wir sehen auf der Karte, dass es zwei alternative Wege gegeben hätte. Einmal den Weg am Meer entlang. Das wäre wahrscheinlich der angenehmste Weg gewesen. Ja, am Wasser entlang, wahrscheinlich besiedelt. Aber hier hatte sich vor nicht allzu langer Zeit ein Volk niedergelassen, ein sehr kriegerisches Volk, das Volk der Philister. Und Gott wusste, sein Volk von Sklaven war noch nicht bereit für kriegerische Auseinandersetzungen. Es gab noch einen anderen Weg nach Schur, den wahrscheinlich die Karawanen zogen, weiter weg von den Philistern. Aber Gott hat das Volk einen riesen Umweg geführt durch die Wüste, weil er wusste, sein Volk braucht Ruhe. Sein Volk braucht Ruhe vor anderen Völkern. Sein Volk muss erstmal lernen, mit sich selbst klarzukommen und mit ihm klarzukommen. Sich selbst finden, sich selbst neu definieren. Ich frage mich, ob die Israeliten das auch verstanden haben. Vielleicht haben die Israeliten gedacht, Gott wäre falsch abgebogen. Gott, was? Ich weiß, wo du hin willst. Das hat es ja versprochen. Aber das geht doch da lang. Nicht da lang. Da geht es doch in die Wüste. Das geht doch in die falsche Richtung. Wir müssen nach Norden, nicht nach Süden. Vielleicht haben sie sogar bis an ihr Lebensende nie verstanden, warum hat Gott uns nicht direkt geführt, sondern warum hat Gott uns in die Wüste geführt? Wie ist es mit uns, wenn Gott uns einen Weg führt, der nicht der kurze oder direkte zum Ziel ist? Wenn Gott uns in die Wüste führt, statt am Meer entlang? Wir Menschen streben nach Sicherheit und nach Ruhe. Wir streben nach Routine. Ich habe den Eindruck, je älter wir werden, desto mehr verliert der ein oder andere von uns seine Flexibilität. Ja, wenn was Neues kommt. Das ist nicht gut. Gott ist nicht Routine. Vom Geist geführt zu werden, bringt dich an neue Orte, an Orte, an die du vielleicht gar nicht hingehen willst. Ja, wo du gar nicht verstehst, warum soll ich da hin? Weil Gottes Wege sind nicht deine Wege. Aber Gottes Wege sind die richtigen Wege. Manchmal machen wir Dinge mit oder müssen wir Dinge mitmachen, die wir gar nicht verstehen. Und wir fragen uns die ganze Zeit, warum das jetzt schon wieder? So habe ich mich zum Beispiel bei Emilio mit den wilden Wogen seiner Schullaufbahn gefühlt, wenn ich mal ein bisschen erzählen darf. Wir hatten ihn angemeldet auf eine deutsch-spanische Schule, eine Europaschule, ja, weil er ja deutsch-spanisch aufgewachsen ist. Jimena hat immer Spanisch mit ihm gesprochen. Aber als einziger aus seinem deutschsprachigen Kindergarten, als einziger aller seiner Freunde, ist er im Losverfahren nicht reingekommen. Stattdessen ist er in eine andere Schule gekommen, in den deutschsprachigen Zweig. Und da hatte er JÜL, jahrgangsübergreifendes Lernen, 1. bis 3. Klasse zusammen, unterrichtet von einer Quereinsteigerin. Und er ist überhaupt nicht zurechtgekommen. Er hat im ersten halben Jahr mehr Buchstaben des Alphabets verlernt, ohne Witz, mehr Buchstaben des Alphabets verlernt, als er gelernt hat. Ich habe dann um den Jahreswechsel rum einen Hilferuf an den Direktor der Schule gesendet und er hat den erhört und nach 6 Monaten durfte er dann wechseln in den anderen Zweig. Das heißt, nach einem halben Jahr Schulzeit hatte er seinen ersten Schulwechsel. Dann sind wir umgezogen, wieder ein Schulwechsel und er hatte eine Lehrerin, ich sag mal so, ich verstehe sie nicht. Ich habe sie bis heute nicht verstanden. Sie hat im Mathe-Test Rechtschreibfehler beispielsweise angestrichen. So, das heißt, er hatte eigentlich alle Aufgaben richtig, bis auf ein Ergebnis, ganz vor Schluss, falsch abgebogen. Trotzdem hat er eine 3 bekommen in diesem Mathe-Test. Oder sie hat ihm Punkte abgezogen, weil der Abstand zwischen Überschrift und der ersten Aufgabe falsch war. Wie auch immer das war. Das waren irgendwie 3 Kästchen Abstand zwischen Überschrift und erste Aufgabe, macht minus 1 Punkt. Habe ich nicht verstanden. Ich bin zu ihr gegangen, ich habe mit ihr gesprochen. Er musste kämpfen, ja, dass er es ins Gymnasium schafft, ja, wo er hin wollte. Ich musste kämpfen, ich lag nachts wach. Ich habe mich gefragt, wieso? Es hat sich so unfair angefühlt. Wieso? Wieso das jetzt schon wieder? Dagegen die Zwillinge. Regenbogenglitzerland. Die hatten immer die tollsten Lehrer. Die hatten die tollsten Freunde. Alles hat super funktioniert. Und dann kommt Emilio nach hartem Kampf endlich ins Gymnasium und er kommt in eine Klasse rein. Da ist so ein systematischer Störer. Einer, der wirklich systematisch versucht, den Unterricht auseinanderzunehmen, die ganzen Jungs mitnimmt. Emilio hat sich so unwohl gefühlt. Er wollte gar nicht in die Schule gehen. Und ich so, wieso? Wieso das jetzt auch noch? Wieso passiert sowas immer Emilio? Es ist, als würde Gott ihn einen langen Umweg führen, mitten durch die Wüste, wo es kaum Wasser und Essen gibt und wo die Sonne einen verbrennt. Warum? Ich weiß es nicht, aber Gott bestimmt die Orten und die Zeiten, die Orte und die Zeiten. Was weiß ich schon, was das Beste für meinen Sohn ist? Was weiß ich schon, auf was Gott ihn vorbereitet? Warum er ihn anders trainiert als seine Geschwister? Wir wissen nicht immer, was Gott uns beibringen will. Aber was wir wissen ist, der direkte Weg ist nicht immer der beste. Ein Freund von mir hat mit 50 plötzlich seinen Job verloren und musste kämpfen, einen neuen zu finden. Warum? Bei uns in der Gemeinde gibt es viele Fälle von gesundheitlichen Problemen. Schlimme gesundheitliche Probleme. Warum? Wir predigen keinen Health and Wealth Gospel hier, ja? Wir wissen, Gott lässt es regnen und die Sonne scheinen über Gerechte und über Ungerechte. Aber trotzdem fragen wir uns oft, Gott, warum? Die Antwort weiß ich nicht. Aber ich weiß, der direkte Weg ist nicht immer der beste. Betrachten wir es mal andersherum. Wie sähe dein Leben aus, wenn du dir deine Wünsche selber erfüllen könntest? Was für ein Auto würdest du fahren, wenn du dir deine Wünsche selber erfüllen könntest? Was für ein Auto würdest du fahren? Mein Sohn hat mich gefragt, Papa, warum fährst du eigentlich kein BMW? BMW ist so ein cooles Auto. Wenn du dir ein neues Auto holst, was für ein Auto holst du dir dann? Und ich weiß nicht. Vielleicht so wieder so ein Skoda Citigo. Er so, warum holst du dir nicht einen BMW? Der ist doch viel cooler. Wie sähe deine Wohnung aus, wenn du dir deine Wünsche selber erfüllen könntest? Mit wem wärst du verheiratet, wenn du dir deine Wünsche selber erfüllen könntest? Sind wir geistlich? Ich hoffe es. Aber wer von uns würde freiwillig in Armut leben, wenn wir all das bekommen würden, was wir uns wünschen? Wer von uns würde freiwillig in Trauer leben, wenn wir all das bekommen würden, was wir uns wünschen? Dabei wissen wir doch, Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Ändere dein Denken. Es gibt einen Mensch, es gab einen Mensch auf der Welt, der sich tatsächlich alle seine Wünsche erfüllen konnte. Er hatte die Kraft, Wünsche wahr werden zu lassen. Er ist zu Menschen gegangen und hat gesagt, was willst du? Und dann hat er es ihnen gegeben. Er konnte das Natürliche überwinden. Er konnte alle Krankheiten heilen. Er konnte Stürme stillen. Er konnte sogar Tote auferwecken. Und wie sah sein Leben aus? Er hatte keinen Ehepartner. Er hatte kein Haus. Sein eigener Vater ist früh verstorben. Er hat selbst in Armut gelebt. Er ist früh und grausam gestorben. Jesus hatte die Macht. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Lasst uns lernen zu denken wie Jesus. Gott führt uns nicht immer den direkten Weg, aber sein Wille geschehe. Vertraut darauf, wohin der Geist euch führt. Mein zweiter Punkt: Können wir Gott vergessen, obwohl wir ihn vor uns sehen? Was meine ich damit? Nun, das Beispiel der Israeliten lehrt uns, dass wir auch mit Gott direkt vor unseren Augen vergessen können, dass er bei uns ist. Das können wir zum Beispiel im 2. Mose 24 folgende lesen. Dabei beginnt die Geschichte ganz harmlos. Wobei, harmlos? Auch nicht ganz. 2. Mose 24, 12 bis 18. Mose soll die Gesetzestafeln empfangen. Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleibe da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, so wende er sich an sie. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und er rief Mose am 7. Tage aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Okay, harmlos sieht das nicht aus. Gott gibt Mose die Gesetze. Welche Gesetze gibt Gott Mose? Er gibt ihm nicht nur die 10 Gebote. Nein, wenn wir nachlesen, diktiert er ihm auch, wie die Stiftshütte aussehen soll, wie die Bundeslade gebaut werden soll. Er gibt ihm Gesetze für die Priester mit. Er sagt ihm sogar, wie das heilige oder das geheiligte Salböl zusammengesetzt sein soll. Ja, das dauert halt ein bisschen länger. Nämlich 40 Tage und 40 Nächte. Genauer gesagt vom 2. Mose 25 bis zum 2. Mose 31. Und gut, Mose hatte eigentlich geregelt, ja, was in seiner Abwesenheit passieren soll. Er hatte gesagt, wenn ihr eine Rechtssache habt, wendet euch an Aaron, wendet euch an Hur. Ja, sie hätten wissen müssen, dass es ein bisschen länger dauern kann. Okay, sehen wir mal, was im 2. Mose 32 passiert ist. Das goldene Kalb. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Kinder ab. Reißt ab die goldenen Ohrringe und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen, formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Wo war Gottes Geist? Ich glaube, im 2. Mose 32 stand der Berg immer noch in Flammen. Gott war direkt vor ihren Augen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, sie sind wochenlang einer Feuer- und Wolkensäule gefolgt. Jetzt brennt ein ganzer Berg. Warum haben die Israeliten plötzlich das Bedürfnis, sich einen neuen Gott zu machen? Ich meine, du siehst Gott wirken auf eine Art und Weise, wie es keiner imitieren kann, die man sich nicht ausdenken kann. Und jetzt baust du dir ein Bildnis und fängst an, es anzubeten? Ich meine, haben die komplett ihren Verstand verloren? Ich glaube, das Problem ist komplexer. Ich glaube, was sie gesucht haben und was ihnen gefehlt hat in dem Moment, war die Nähe zu Gott. Ich glaube, und ich kann falsch liegen, aber ich glaube, sie wollten gar keinen neuen Gott. Ich meine, sie haben ja gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Ich glaube, sie hatten nur Angst, jetzt wo Mose auf einmal nicht mehr da war, den Kontakt zu Gott zu verlieren und wollten neue Wege finden, um mit ihm zu kommunizieren. Ich glaube, sie haben sich eigentlich nach Nähe zu Gott gesehnt. Wie gesagt, ich kann mich irren, aber das ist mein bester Erklärungsansatz. Alles andere macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Aber was ist Gottes Reaktion darauf? Er sagt zu ihnen, wenn du mich nicht anbetest, wie ich wirklich bin, dann betest du einen Götzen an. Und das ist wahr. Bis heute. Du kannst Gott noch heute so klar sehen wie die Israeliten damals am Berg Sinai. Denn du hast die Schrift. Die Schrift ist nicht einfach nur ein Buch, sie ist ein lebendiges, zweischneidiges Schwert. Da ist Gott beschrieben. Da zeigt sich Gottes Wille. Da antwortet dir Gott auf seine Fragen. Und Überraschung, Gott ist genauso, wie es da drin steht. Gottes Wille ist genau das, was da drin steht. Du kannst dir Gott und Gottes Willen nicht selbst schnitzen nach deinen eigenen Vorstellungen. Genauso wenig, wie sich die Israeliten damals einen Gott gießen konnten nach ihren eigenen Wünschen. Es gibt in der Bibel viele Dinge, die passen nicht zu unserem Zeitgeist. Sei es Sex vor der Ehe, Scheidung, Homosexualität, Materialismus, also das Streben nach Geld, dass das etwas Gutes sei. Oder das Bild von einer unterschiedlichen Rolle von Mann und Frau. Oder die Tatsache, dass Gott Leid zulässt und Strafe. Oder dass unser Individualismus, dass es unterm Strich zuerst um uns geht, dass das nicht passt zu dem, was wir drin lesen. Oder Rationalismus statt Glaube. Und uns, die wir gläubig sind, können diese Dinge, die dem Weltbild, dem Geist unserer Zeit entsprechen und die anders in der Bibel beschrieben sind, peinlich sein. Wir können sogar versuchen, sie wegzudiskutieren, wegzuerklären, wegzurationalisieren, sie zu ignorieren, die Bibel einfach umzuinterpretieren. Aber du kannst die biblische Wahrheit nicht ausblenden, weil dann baust du dir ein goldenes Kalb. Es geht nicht darum, wie man die Schrift vielleicht auch noch interpretieren kann, damit es mehr dem entspricht, was leicht klingt fürs Ohr. Es geht darum, was ist Gottes Wille in der Schrift? Gottes Willen zu suchen, dem Geist zu folgen. Sonst änderst du die Erscheinung und die Wahrheit von Gott und Gottes Wort und sagst, das ist mein Gott, der mich aus Ägypten geführt hat. Ist er aber nicht. Es ist ein selbstgemachtes Bild von Gott. Es ist ein Götze. Und wer bin ich, wenn ich hier vorne stehe und Gottes Wort predige, aber die Dinge auslasse, die unangenehm sind? Oder die euch als Zuhörer unangenehm sind? Ist das nicht Gottes Wort, das verkündet werden muss? Wer bist du, wenn du die Dinge, die Gott sagt, ausblendest oder dich veränderst, wenn sie dir nicht schmecken? Solltest du in solchen Situationen nicht vielmehr in die Bibel gehen und mit Gott ringen, zu versuchen, seinen Willen zu verstehen? Studiere die Themen, die dir unangenehm sind, aus. Setze dich damit auseinander, aber ändere nicht sein Wort. Ich lasse mal das Bild vom Feuerberg weiterstehen. Denn manchmal steht Gott direkt vor uns. Wir stehen manchmal direkt vor Gott. Wir haben Gottes Wort in der Hand. Der Geist spricht zu uns. Aber wir handeln doch nicht danach. Es gibt viele Dinge, die wir in unserem Leben haben können, die Sünde sind, die wir für uns ausblenden vielleicht. Handyspielsucht ist eine Sünde. Ausschweifung ist eine Sünde. Wir können uns nicht selbst betrügen und solche Dinge ausblenden. Im Gottesdienst sitzen, Predigten hören. Ausblenden, dass wir Dinge in unserem Leben haben, die nicht passen zu Gottes Bild und trotzdem uns mit Gott im Reinen fühlen. Dann beten wir ein goldenes Kalb an. Die Antwort ist ja, wir können vergessen, obwohl wir Gott direkt vor uns sehen. Und zwar immer dann, wenn wir die Dinge, die uns nicht gefallen oder nicht passen oder nicht zu uns passen, ausblenden. Aber zum Glück, auch heute, Gott ist mit uns. Der Berg in Flammen, das ist mein dritter Punkt. Der Berg in Flammen, den wir gerade gesehen haben, das war kein Berg der Strafe. Das war kein Berg der Verdammnis, das war kein Fegefeuer, das war kein Berg des Verderbens. Das war das brennende Feuer des Heiligen Geistes. Es war ein Leuchtturm. Es war ein Leuchtturm, der uns ganz klar sagen soll, Gott ist mit uns. Jesus ist in diese Welt gekommen mit all der göttlichen Macht und Autorität und er hätte strafen können. Er hätte richten können. Er hätte sagen können, du bist nicht recht. Du bist falsch. Aber er ist gekommen, um uns Gott zu zeigen. Jesus ist auf die Welt gekommen, nicht um uns zu richten, sondern er ist gekommen, um uns Gott zu zeigen und uns zu erinnern, wo wir hingehen sollen. Lasst uns ein paar Bibelstellen lesen, die Gottes Liebe zeigen. Jesaja 41, Vers 8 bis 10. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Geliebten, du, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich habe angefangen in der Folie die Dinge, die mich inspirieren, zu unterstreichen. Ich hätte alles unterstreichen können. Was für eine mächtige Stelle. Das ist Gottes Herz. Du bist erwählt. Gott hat dich fest ergriffen. Er verwirft dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott ist mit dir. Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Mit der Taufe sind wir Abrahams und Jakobs geistliche Nachfahren. Und Gott spricht hier zu uns, wenn er sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du bist mein. Jesaja 9, Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Dieses Kind ist natürlich Jesus. Und er ist für uns geboren. Er kommt, um dir wunderbaren Rat zu geben. Jesus bringt wahren Frieden auf die Erde und Jesus bringt wahren Frieden in dein Herz. Ein Friede, der kein Ende haben wird. Und der Herr Zebaoth ist voller Eifer um dich bemüht. Jesaja 49, Vers 15 bis 16. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Ich mag es, dass wir alle, für alle diese Stellen brauchen wir ein Buch gar nicht verlassen, ja? Jesaja, Gottes Liebe und auch noch im Alten Testament, ja? Unverändert vom Alten Testament bis ins Neue Testament, bis in alle Zeiten. Gott sagt, genauso wie eine Mutter ihr Kind nicht vergessen kann, so werde auch ich dich nicht vergessen. Und wenn sie sogar ihr Kind vergessen würde, ich werde dich niemals vergessen. Schau dir Jesus am Kreuz an. Er hat seine Hingabe für dich in seine Hände bohren lassen. Und auch nach der Auferstehung, als er scheinbar verwandelt war, sodass Jünger ihn nicht wiedererkannt haben, die Male in seinen Händen hat er behalten, als Zeichen für seine bedingungslose Hingabe für dich. Egal wie es dir auch geht, Gott lässt dich nie alleine. Er ist immer an deiner Seite und er geht mit dir auch durch dunkle Zeiten. Gott sei die Ehre.